Filmwoche.
Dokumentar, Filme.
Kino.
Dokumentar, Filme.
Docs.
Herzlich willkommen zum Docs Festival Podcast. Ich bin Bernd Saling und ich habe heute die Gelegenheit, mit Lea Meinhof zu ihrem Film Seht ihr mich ins Gespräch zu kommen. Lea, danke, dass du die Zeit für ein Werkstattgespräch gefunden hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Kannst du dich noch an deinen allerersten Kinobesuch erinnern?
Mein allererster Kinobesuch? Ich glaube, das war Findet Nemo. Und ich war mit meiner Mutter und meinem Bruder im Kino. Und mein Bruder hat dann angefangen zu weinen, weil diese Szene mit den Haien so gruselig war. Das war der erste Kinobesuch, genau.
Und habt ihr dann auch einen Fisch freigelassen in die Toilette?
Nee, aber ich bin tatsächlich später sehr Meeresbiologie interessiert geworden. Und ich weiß nicht, ob es an Findet Nemo lag, aber den Film mag ich immer noch sehr gern.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Wann hast du zum ersten Mal selber was gefilmt, selber was editiert?
Ich glaube, bei mir, ich habe nicht so richtig den klassischen Weg gewählt, dass ich das schon immer wusste und dann wusste, ich will Filmemacherin werden. Und ich habe ganz viele unterschiedliche Berufsvorstellungen gehabt. Also ich wollte erst Meeresbiologin werden und habe mich dann in die Richtung orientiert. Dann habe ich ja Architektur studiert in Weimar und da hatten wir einen Kurs, da sollten wir einen Entwurf filmisch darstellen. Und dann habe ich das gemacht und fand das total spannend und bin dann in meinem Praktikum in Wien mit einem Filmset in Berührung gekommen. Und dann war ich vor Ort und genau, habe dann gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Und dann habe ich mich tatsächlich ziemlich schnell beworben für die Filmuniversität.
Und bringt dir da dein Bachelor in Architektur was für dein Studium im Filmbereich?
Auf jeden Fall. Ich wurde auch gefragt in der Eignungsprüfung, warum ich jetzt von Architektur zu Regie wechseln will, dass das total ungewöhnlich wäre. Ich finde das gar nicht so weit voneinander weg. Man hat eine ähnliche Projektstruktur und ja, und die Arbeit im Team, wie geht man an Aufgaben ran? Man braucht ja auch einen langen Atem, um die Projekte durchzuziehen, vorzustellen. Und ja, das hilft mir, denke ich, schon. Und auch die Vorstellung, wie funktioniert Raum? Also wie bewegen sich Figuren im Raum? Wie bewegt sich die Kamera im Raum? Das ist für die Arbeit mit Szenografie auch sehr hilfreich. Also ich glaube, das war schon der richtige Weg.
Wir reden heute über die F1, richtig? Also die erste Filmübung im ersten Studienjahr, Seht ihr mich? Kannst du mal kurz beschreiben, worum es in diesem Film geht?
Seht ihr mich beleuchtet eine Familie, in der ein Kind sehr krank geworden ist. Und zwar aus der Perspektive von der Schwester Mira. Mira wird begleitet im Alltag. Sie ist 11 Jahre alt und wenn ein Kind in einer Familie krank wird oder ein Kind mit einer Behinderung aufwächst, dann ist der Fokus meistens auf diesem Kind oder auf den Eltern, die damit zurechtkommen und oft geraten dann die Geschwisterkinder in den Hintergrund. Und in dem Film Seht ihr mich geht es um die Perspektive von Mira, von der Schwester, wie sie den Familienalltag erlebt, wie ihre Bedürfnisse oft in den Hintergrund rücken und genau, wie sie den Alltag bewältigt zwischen Aufgaben, die sie übernehmen muss, Parentifizierung, obwohl sie erst elf Jahre alt ist, muss sie eben unterstützend in der Familie tätig sein, aber auch ihrem Leben außerhalb der Familie, wo sie eben ganz eigene Erfahrungen macht und genau.
Wie hast du diese Familie kennengelernt?
Der Film ist sehr autobiografisch für mich und ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich in einem Verein für Geschwisterkinder beigetreten und dort habe ich Mira und ihre Familie kennengelernt und das war dann schon eine sehr schöne Verbindung, weil ich eben aus der Perspektive eines erwachsenen Geschwisterkindes sehr mit Mira, Mira sehr gut verstehen konnte. Und ja, dann haben wir uns öfter getroffen, uns kennengelernt und ich habe die Familie so ein bisschen begleitet. Und dann ist ein großes Vertrauen entstanden und so haben wir uns dann entschieden, diesen Film gemeinsam zu machen.
Das heißt, du hast ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Genau, ich bin auch als Geschwisterkind sozusagen aufgewachsen, hatte einen Bruder mit Behinderung und ja, das war ein sehr ähnlicher Krankheitsverlauf zufälligerweise wie bei Mira und deswegen konnte ich mich, glaube ich, sehr gut in ihre Lage reinversetzen und in die Szenen reinversetzen, So haben wir dann auch die Orte mit ihr gemeinsam ausgewählt und deswegen gab es da, glaube ich, viele Überschneidungen. Also es war für mich aus der Perspektive einer Erwachsenen sehr spannend, nochmal in diese Zeit zu gehen und ja, Mira auch dabei zu beobachten, wie sie erwachsen wird.
Was hat die Familie gesagt, als du mit der Idee aufgetaucht bist, dass du einen Dokumentarfilm mit ihnen drehen willst?
Mira wollte sofort mitmachen. Das war total schön, weil es eben in diesem Prozess, der ja auch im Vordergrund steht bei dem Film, auch darum geht, Mira mal in den Vordergrund zu rücken, was ja oft nicht der Fall ist im Alltag. Und ja, die ganze Familie hatte sehr, sehr großes Vertrauen. Die haben mich sehr in die Familie mit reingebracht und dann habe ich mit Mira ganz viel drüber gesprochen, wie sie sich das vorstellen kann und worauf sie Lust hat und was so gerade Themen sind, die für sie wichtig sind. Und genau, dann haben wir uns dem Ganzen angenähert.
Im ersten Studienjahr ist ja die große Schwierigkeit, dass sich Teams finden müssen. Das ist dann später einfacher, wenn man schon mal was miteinander gemacht hat. Wie hast du dein Team gefunden?
Ich glaube, ich hatte großes Glück, dass sich das alles schon so vom Bauchgefühl gut ergeben hat. Also ich hatte mit der Kamerafrau Inga Jöns mich privat vorher schon öfter getroffen, weil wir in der Nähe gewohnt haben und wir haben viel auch über das Filmemachen gesprochen, genauso wie die Produzentin Pauline Binke, die auch mit vielen Geschwistern aufgewachsen ist. Und das war auch schon direkt ein gemeinsames verbindendes Element und auch mit Alexander Borowski, der dann die Montage gemacht hat, war das irgendwie direkt vom Bauchgefühl her sehr stimmig und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also wir hatten ein sehr harmonisches Team, was sehr gut war, weil eben auch die Arbeit mit Kindern und auch dokumentarisch, dass man vor Ort ist mit einer Kamera, mit dem ganzen Tonequipment, das basiert auf großem Vertrauen auch ineinander, also ins Team und in der Zusammenarbeit, genau.
Wie habt ihr euch dann konzeptionell angenähert? Was hattet ihr vor? Wie waren die Absprachen?
Ja, das ist immer die Frage, wie man dokumentarisch arbeitet, weil man kann sich natürlich konzeptuell was überlegen und dann ist man vor Ort und dann passieren doch ganz andere Sachen. Aber das Gute war, dass wir vorab, ich hatte die Familie schon sehr früh, weil ich mich eben den Film schon sehr lange machen wollte. Und dann sind wir früh hingefahren, die Kinder konnten die Kamerafrau und den Tonmann Oskar kennenlernen. Und ja, dann gab es ein gutes Kennenlernen, dass nicht irgendwie überfordernd war, dass auf einmal so eine riesige Kamera da ist und ein Mann, der mit so einer großen Tonangel da steht. Und konzeptuell haben wir uns Orte überlegt, dementsprechend, weil man eigentlich bei der F1 auch nur 5 Drehtage hat. Wir haben die so ein bisschen zerstückelt, weil wir unbedingt im Krankenhaus auch mit dabei sein wollten bei einer Pumpenbefüllung. Und die hing nicht mit den anderen 4 Drehtagen zusammen. Also das war so konzeptuell, waren das Sachen, die wir vorher als Team besprochen haben, mit der Uni natürlich besprochen haben und auch mit der Familie. Wo dürfen wir dabei sein? Was sind vielleicht Momente, die gut in den Film passen würden.
Ihr habt euch entschieden, am Anfang eine Szene im Wald zu haben, wo der ganze Konflikt noch gar nicht etabliert wird. Warum das?
Ja, der Wald ist der Lieblingsort von Mira. Und Mira und ihre Familie haben ein kleines Häuschen an einem See. Und daneben ist dieser Wald. Und sie hat immer wieder davon erzählt, die wohnen ja eigentlich in einer Wohnung in Berlin, aber sie hat immer wieder von diesem Ort erzählt, wo sie auch all die schönen Erinnerungen mit Leo hat und der für sie ein Ort ist, der Stille, wo sie mal durchatmen kann. Und dann sind wir mit ihr und ihrer Freundin in den Wald gegangen und die haben dann eine Holzhütte gebaut und das ist aber alles nicht im Film gelandet, weil es dann diesen schönen Zufallsmoment gab, wo die Bäume im Wind geschwungen sind und dann knarzt es und dann fragt Miras Freundin, was das ist und alle sind still. Wir standen dann auch ganz still da und haben erstmal geguckt, was ist das hier überhaupt? Und ja, und dann hat Mira den Kopf in den Nacken gelegt und einfach ausgeatmet und man hat richtig gespürt, dass dieser Ort für sie ein Ort der Ruhe ist und ein Ort für sie. Und deswegen wollte ich das gerne an den Anfang packen. Genauso wie dieses Bild, das ist, glaube ich, das erste Bild des Films mit dem umgekippten Baum. Und dieser umgekippte Baumstamm windet sich um zwei Bäume, die wachsen. Und irgendwie fand ich das total schön, als Sinnbild auch zum Erwachsenwerden und ja.
Zufall ist ein schönes Wort für dokumentarisches Drehen. Wir nehmen uns was vor, wir planen, wir gehen mit zum Arzt. Aber dann spielt der Zufall eine Rolle. Wie war das bei der Arztszene?
Bei der Arztszene war es tatsächlich so, dass ich mir das schon ziemlich genauso vorgestellt habe, weil ich selber so oft bei solchen Besuchen dabei war. Also ich habe sehr viel Zeit als Kind im Krankenhaus verbracht. Und ich weiß noch genau, dann sitzt du da und willst, musst still sein und willst auch irgendwie unterstützend sein. Aber gleichzeitig ist das so viel Zeit, die vergeht und niemand interessiert sich für dich. Das heißt, du sitzt dann da und beschäftigst dich selbst. Und so ist es dann ja auch gewesen. Also Mira begleitet ihren großen Bruder direkt nach der Schule, wo natürlich nochmal eine ganz andere Welt herrscht. Also sie ist erst in der Schule und mit ihren Freundinnen und die lachen und haben irgendwie so eine Leichtigkeit. Und im nächsten Moment ist sie im Krankenhaus mit dabei, wo Leo diese Pumpenbefüllung bekommt. Und dann hält sie Leos Hand und ist dabei, während der Arzt sich mit dem Vater unterhält. Und dann hat sie aber auch Malsachen mit dabei und fängt dann irgendwann an zu malen, um die Zeit rumzukriegen. Und genau, dann sind wir einfach, haben wir sie mit der Kamera in den Fokus genommen und sie einfach durch diesen Arztbesuch mitbegleitet.
Was mich am meisten berührt hat, ist dieses skurrile, das Vermessen des Schuhs. Also sie versucht irgendwie, ich meine, warum, weiß man nicht so richtig, ich kann es mal nicht erklären. Also sie versucht, der hat so Moonboots an, liegt da und man sieht ihn gar nicht, man sieht nur den Fuß und sie versucht, den Fuß zu vermessen.
Genau, sie versucht, den Fuß zu vermessen und ihn dann mit ihrem eigenen Fuß zu vergleichen. Und das war eine wahnsinig schöne Szene. Und Mira ist ja eigentlich, zu dem Zeitpunkt war sie 11 Jahre alt. Das denkt man, glaube ich, nicht, wenn man den Film sieht. Sie wirkt viel, viel älter. Und ihr Bruder ist eigentlich ihr älterer Bruder. Und sie wächst, wird älter, entwickelt sich und vergleicht sich dann natürlich auch mit ihrem älteren Bruder. Und ja, ich glaube, das war ein Zeichen dafür, wie sie unterschiedlich wachsen.
Sie wirkt tatsächlich älter. Ich habe extra die Annotation nicht vorher gelesen, weil man dann immer gleich alles weiß, bevor man den Film sieht. Ich hätte sie auf 12 geschätzt. Und das ist ja sowieso immer das Phänomen, wenn man Kinder auf Augenhöhe fotografiert, dass sie immer größer wirken, egal ob sie jetzt 8, 12 oder 14 sind. Sie wirken immer in einer ähnlichen Art und Weise schon erwachsener, als sie eigentlich sind. Aber bei ihr hat das ja mit der Geschichte viel zu tun. Es gibt einen anderen Zufall, der vermutlich Zufall ist, wo sie sich das Fotoalbum in der Wohnung anschauen. Wie ist das entstanden?
Mira ist die jüngere Schwester von Leo und Leo ist der Älteste. Das heißt, sie haben als Geschwisterpaar mit der Familie schon sehr viel Zeit zu zweit verbracht, bevor die zwei jüngeren Schwestern Zora und Nalia zur Welt kamen. Und in der Szene sitzt Mira mit ihrer kleinen Schwester Nalia vor einem Fotoalbum und die schauen sich die Fotos an und sprechen darüber. Und es geht um eine Reise nach Vietnam, die Familie als, wie Mira sagt, als Viererfamilie damals noch gemacht haben. Und Nalia entdeckt sich auf einem Bild. Jedenfalls denkt sie, sie entdeckt sich auf dem Bild und sagt, ich bin hier um die Ecke. Und dann sagt Mira, nee, das kann gar nicht sein, weil du warst dann noch gar nicht auf der Welt. Und dann sagt sie, doch, ich bin hier, siehst du mich nicht? Und dann fängt sie an zu weinen und versteht die Welt nicht mehr, warum sie da noch nicht dabei war, warum war sie in dieser Viererfamilie noch kein Teil. Und dann erklärt Mira ihr das sehr liebevoll und erklärt ihr, dass sie eben noch nicht so auf der Welt war und dass sie jetzt aber da ist. Und dann gucken sie sich später auch Fotos an, wo sie eben dann drauf ist. Und für Nalia ist es wahnsinnig wichtig, sich selber zu erkennen in den Fotos. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil sie dieses Fehlen von einem Familienmitglied so betrauert und sich selber versucht zu sehen und zu finden. Und dabei geht es in der Szene eigentlich auch um die Krankheit von Leo, weil Mira die einzige ist, die Leo noch kennt, als er gesund war. Und sie weiß noch, wie das war, als er der ältere Bruder war, was sie zusammen gerne gespielt haben, dass sie zusammen zum Beispiel gerne Fußball gespielt haben. Das ist nicht im Film gelandet, aber wir haben Mira auch beim Fußballspielen begleitet. Und all diese Erinnerungen kann Mira mit ihren Schwestern teilen. Und genau, das war eine sehr, sehr schöne und intensive, intime Szene, ja.
Und wie ist die entstanden? Habt ihr dann Mira gesagt, wollt ihr euch nicht mal ein Fotoalbum anschauen?
Ja, also ich glaube, das war ein Tag, wo der Vater Olaf, der war noch bei der Arbeit und die Mama hat sich gerade um die Kleinste gekümmert und dann wollte Nalia beschäftigt werden. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, spielen wir was, machen wir ein Brettspiel und dann oder gucken wir uns ein Buch an und dann habe ich das Buch rausgesucht, weil ich mir das selber mal angeguckt hatte ein paar Wochen davor und ich das sehr, sehr berührend fand. Und genau, dann ist das entstanden. Dann hat Mira von sich aus ganz viel dazu erzählt.
Die Faschingsszene ziemlich am Anfang des Films, sie bereiten sich auf Fasching vor. War das geplant?
Nee, das war nicht geplant, das war Zufall, weil am nächsten Tag eben Fasching war in der Schule und was ich total spannend finde an der Szene ist, dass Mira total aufgeregt ist beim Kochen davor und auch davon erzählt, sie weiß nicht, wie sie sich verkleiden soll und das ist irgendwie ja für sie eine sehr große Sache am Tag danach und in der nächsten Szene ziehen sich die Kinder um, aber als erstes hilft Mira ihrer kleinen Schwester Zora ihr Kostüm anzuziehen, bevor sie ihr Kostüm anzieht. Das bedeutet, die Mama, der Papa und Mira helfen jeweils einem Kind, das Kostüm anzuziehen, obwohl Mira ja eigentlich noch selber Kind ist. Und genau, am nächsten Tag hat sie dann auch ihr Kostüm dabei in der Schule und ja.
Lass uns mal kurz noch zur Kameraarbeit reden. Ihr habt euch entschieden, in dem klassischen Kinoformat zu drehen, Breitwand, was beim Dokumentarfilm nicht so oft vorkommt. Ich musste mich auch erst mal zurechtfinden. Ich dachte so, boah, die spielt aber gut, weil ich auch gerade Spielfilm gemacht habe, um dann zu begreifen, nee, die spielt ja gar nicht, die ist ja. Aber was auffällt, ist die unglaublich ruhige, sehr wohl komponierte Kamera. Das hinzubekommen im ersten Studienjahr ist nicht einfach. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das auch technisch gemacht?
Ja, Inga ist erstmal eine sehr gute Kamerafrau. Wir haben viel darüber gesprochen und waren vorher, wie schon erzählt, vor Ort. Und dieses Format basierte eigentlich auf zwei Bildern, die wir gerne machen wollten. Und das eine war, als der Einzelfallhelfer da war und sich die ganzen Kinder um diesen Rollstuhl von Leo gesammelt haben. Und das sah einfach in diesem Breitbildformat wahnsinnig spannend aus, wie ja, alle Kinder da Platz finden. Und das zweite war die Hochebene, die eine ganz große Rolle in dem Film spielt und auch für Mira in ihrem Leben ihren Rückzugsort bildet. Und genau, das war so die Basis für das Kameraformat dann am Ende. Und die ruhige Kamera, ja, man, also beim dokumentarischen Arbeiten geht es ja schon auch darum, flexibel reagieren zu können und trotzdem wollten wir uns ein bisschen in den Hintergrund bringen und Mira ruhig beobachten. Und ich glaube, so hat sich das dann ganz gut ergeben.
Aber ist das alles Handkamera?
Nicht alles. Also wir haben zum Beispiel bei der Hochebene, das war eine große Frage, wie kommen wir auf diese Hochebene? Da haben wir uns selber so eine zweite kleine Hochebene gebaut, damit wir dann immer da drauf kommen. Und da stand dann ein Stativ. Also das ist zum Beispiel im Stativ. Und teilweise hat Inga dann auf Schulter gedreht, genau, und das haben wir dann immer abgewechselt.
Und ist der Familienhelfer noch im Film?
Der Familienhelfer ist im Film leider nicht ganz das Bild, was wir bei dem Besuch gedreht hatten, sondern einfach ein bisschen anders. Und das ist die Szene, wo Nalia, die kleine Schwester, auf diese Trommel haut, während Mira eigentlich Hausaufgaben machen will und es wahnsinnig laut ist in der Wohnung. Und ja, dann auch mit diesem Windspiel, der Einzelfallhelfer, der hat dann mit diesem Windspiel, mit Musik Leo am Abend, genau, betreut.
Gibt es etwas, was gedreht wurde, was du vermisst im Film, was eigentlich geplant war, was nicht reingekommen ist?
Ja, es gibt so zwei Szenen, an die ich immer mal wieder denke. Das eine war eine Szene, wo Mira mit ihrem Gecko sich beschäftigt und dieses Gehege sauber macht, weil sie hat einen kleinen Gecko gehabt, Lulu, und der wohnt in ihrem Zimmer. Und in dieser Szene nimmt sie den Gecko raus und Nalia kommt, die kleine Schwester, und setzt sich zu ihr. Und dann wird auf einmal alles so ganz ruhig und die schauen diesen Gecko an. Und in einem Moment springt der Gecko auf einmal los und springt an die Scheibe aus der Hand. Und Nalia erschreckt sich total und Mira tröstet sie dann. Und das war, fand ich, eine auf der einen Seite sehr lustige Szene mit dem Gecko und sehr überraschend. Und auf der anderen Seite einfach sehr schön, diese Geschwisterdynamik zu sehen. Und eine andere Szene, das war morgens sehr, sehr früh, bevor alle Kinder aus dem Haus waren. Und jeden Morgen kommt eine Krankenschwester, die sich dann um Leo kümmert und auch jemand, der dann eben ein bisschen entlastend da ist, um Leo entweder in die Schule zu bringen oder sich um ihn zu kümmern, damit die Eltern zur Arbeit gehen können und auch die anderen Kinder natürlich zur Schule bringen können oder fertig machen können für die Kita. Und dann waren wir morgens da und das war auch wieder Zufall, dass die Krankenschwester auf einmal krank war. Und die hatten keine Alternative. Dann standen die Eltern in der Küche, haben wirklich sehr sachlich miteinander verhandelt, wie machen wir das jetzt? Die machen das wirklich wahnsinnig gut, dass sie immer versuchen, auf solche spontanen Ereignisse zu reagieren. Das hieß dann Umplanung. Wer bringt jetzt die Kinder in den Kindergarten? Der Vater musste später zur Arbeit. Und Mira hat sofort auch darauf reagiert und hat dann gesagt, okay, dann wecke ich jetzt die Kleinen, ich mache die fertig, ich putze die Zähne, ich mache das mit denen. Genau, leider war die Szene sehr lang und das Format der F1 ist ja auf 15 Minuten reduziert. Das heißt, wir dürfen gar keinen längeren Film machen und deswegen mussten manche Sachen leider rausfliegen.
Und man kann nicht sagen, okay, dann sind es halt 20 Minuten?
Nee, ich glaube, das versuchen alle im ersten Jahr auszuhandeln mit der Uni, aber das geht leider nicht, nee.
Bei uns ging das noch. Die wurden immer länger, die Filmübungen, als sie sein sollten. War dann auch egal, wir mussten mit dem Material halt klarkommen. Wir hatten so und so viele Rollen und wie lang der dann am Ende war, da hat sich keiner drüber aufgeregt.
Ja, die waren sehr streng bei uns. Ich glaube aber, je mehr man oder je mehr Übungen vergehen, desto weniger hält man sich dann dran. Das glaube ich schon, ja. Unser jetziger Film ist 17 Minuten statt 15.
Immerhin.
Ja, genau.
Wie war das im Schnitt? Wie viel Material hattest du insgesamt? Das war ja sicherlich bei 5 Drehtagen gar nicht so irre viel, oder?
Es war aber auch nicht so wenig, weil wenn man mit Kindern arbeitet, dann kann man sehr wenig planen und manchmal hat man einen ganz schönen Moment und der ist dann aber auch ganz schnell wieder vorbei. Das heißt, wir haben dann doch sehr viel Material gesammelt über die 5 Tage. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Vielleicht 8 Stunden vielleicht, genau. Und dann sind wir damit in den Schnitt und haben erstmal eine Musterrolle erstellt von 1 Stunde. Das heißt, das ganze Material durchgeguckt, das haben wir zwischendurch auch gemacht, um zu schauen, wie läuft das alles. Und dann haben wir aus dieser Musterrolle die ersten Fassungen geschnitten. Und die Montage war wahnsinnig interessant, weil wir sehr, sehr viele Varianten geschnitten haben und dann ja auch diese Sichtung hatten im ganzen Jahrgang, wo man auch nochmal Feedback bekommen hat. Und unsere große Herausforderung und Frage war von Alex und mir ist, wie viel Leo zeigen wir, wie viel Mira zeigen wir, weil unser Fokus in dem Film ist Mira, ist die Perspektive einer Schwester. Und trotzdem wollen wir natürlich Leo und den Rest der Familie nicht ganz ausklammern. Und ich glaube, ja, darüber haben wir viel gesprochen. Wie zeigt man die Konstellation sehr respektvoll und trotzdem mit einem Fokus auf Mira?
Das ist ja auch schwer zu entscheiden, weil klar, ihr wollt als Fokus erzählen, wie es Mira damit geht, in der Familie schon so viel auch Aufgaben übernehmen zu müssen. Aber auf der anderen Seite, für mich erzählt ihr auch sehr, was das für eine permanente Anstrengung ist. Also der Vater sieht wahnsinnig müde beim Arzt aus und so. Das ist ja auch eine Frage, die sicherlich eine Rolle spielt. Inwiefern übernehmen wir die Betreuung selbst? Inwiefern brauchen wir Hilfe bei der Betreuung?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man sich das oft auch gar nicht aussuchen kann, weil unsere staatliche Unterstützung leider nicht so gut ist. Und da die Familie kämpft auch sehr für mehr Unterstützung. Und ja, teilweise ist es aber auch nicht immer ganz einfach, Unterstützung zu bekommen oder sich private Unterstützung zu leisten. Ich war sehr überrascht oder bin immer noch sehr beeindruckt davon, wie gut die Familie das hinbekommt und wie sehr die Familie zusammenhält und diese Situation annimmt und Leo eben überall hin mitnimmt. Die fahren oft in den Urlaub zur Reha, machen Sachen als Familie und das ist wahnsinnig schön zu sehen. Aber natürlich, du kannst dein Bestes geben und es ist trotzdem nicht genug. Und das sieht man zum Beispiel in der Szene am Essenstisch, wo Mira die ganze Zeit was erzählen möchte. Und sie möchte was vom Skiurlaub erzählen. Sie war nämlich alleine mit ihrem Vater zu dem Zeitpunkt gerade zurückgekommen vom Skiurlaub. Und sie wollte von einem Wettrennen erzählen. Aber sie wurde immer wieder unterbrochen. Und das war auch interessant dann im Gespräch mit den Eltern danach, dass die das gar nicht so wahrgenommen haben, obwohl die Eltern sehr, sehr sensibel sind und versuchen, auf alle Kinder gut einzugehen. Und die Belastung für Eltern oder für die ganze Familie, gerade bei so einem langen Krankheitsverlauf, ist sehr, ja, sehr groß. Und ich habe mal eine Kurzgeschichte gelesen, oder ich weiß nicht, ob es eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht war, da wurde das beschrieben, als man läuft wie durch Treibsand und man kommt nicht an. Und es ist einfach sehr, sehr belastend. Und belastend ist eben auch, dass viele Menschen außerhalb das nicht so ganz nachvollziehen können, durch was man da durch muss. Und ja, ich glaube, das tut unserer Gesellschaft ganz gut, mehr darüber zu sprechen, den Film zu zeigen, die Geschichten zu teilen und hoffentlich dann irgendwann auch mehr Unterstützung zu haben, auch staatlich. Ja.
Das ist ein unheimlich komplexer Vorgang und die Situation ist kompliziert. Durch eure Limitierung, dass ihr es aus Blickwinkel von Mira erzählen wollt, könnt ihr andere Dinge nicht erzählen. Wie seid ihr damit umgegangen?
Das war uns von Anfang an bewusst und ich glaube, das war auch von Anfang an gewollt. Und dass man sich eben beschränkt auf eine Perspektive und man könnte einen Langfilm über diese Familie und die Begleitung da erzählen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich beim Filmemachen auch zu reduzieren und auf einzelne Perspektiven und Momente zu fokussieren, um da in die Tiefe gehen zu können. Und deswegen war das von uns ja sehr gewollt.
Der Film endet mit einer Einstellung, wo Mira vor dem Spiegel steht und sich kämmt. Warum ist das die letzte von euch gedrehte Einstellung?
Wir haben sehr viel über das Ende gesprochen und auch viele Versionen geschnitten. Wir hatten auch mal eine Waldklammer, also der Film beginnt im Wald, hat ja dann diesen einen Moment, wo sie im Wald vorbeifährt in der Straßenbahn. Und dann dachten wir, ja, vielleicht enden wir das einfach mit dem Wald. Aber es hat sich dann nicht ganz so stimmig angefühlt. Und der Film heißt ja, seht ihr mich? Und es gibt viele Momente, wo sich das widerspiegelt, zum Beispiel beim Essenstisch, wo ich gerade erzählt hatte, dass sie was erzählen wollte und nicht gesehen wird. Dann die kleine Schwester Nalia, die sich selber nicht sieht in dem Buch, in dem Fotoalbum. Und am Ende blickt Mira sich in diesem Spiegel selbst in die Augen und sieht sich selbst. Und ich fand das irgendwie ganz schön für die Entwicklung von ihr, fürs Erwachsenwerden, fürs sich selber sehen und ja, selber schauen, in welche Richtung möchte ich gehen, wie wird sich mein Leben gestalten. Und ich glaube, da ist Mira auf einem ganz, ganz tollen Weg. Wir haben auch immer noch Kontakt und sehen uns öfter. Und ich fand dieses Bild einfach sehr, sehr schön.
Mir gefällt das auch sehr gut, weil es ist nicht nur der Spiegel und sie kämmt, sondern man sieht rechts in der Scheibe auch noch so ein, was ist das? Irgendwie ein Kindheitsding.
Ein Weihnachtsmann. Es gibt diesen Weihnachtsmann, der auf der Scheibe klebt. Und daneben steht dieses Mädchen, wo man noch nicht ganz weiß, ist sie noch Kind oder ist sie schon Teenagerin? Und ja, das fand ich auch sehr schön.
Genau das meine ich, weil sie ja so erwachsen auch schon wirkt. Sie wirkt sehr ernst, sie wirkt sehr bedacht, sie wirkt sehr akzeptierend der Situation gegenüber. Sie sieht das alles ein und da ist mal ein Moment, da ist sie mit sich und rechts ist irgendwie, ist sie jetzt, wie geht das weiter? Na, sie ist halt doch ein Kind, die jetzt einfach damit klarkommen muss, wie die Situation ist. Ihr habt dann ganz am Ende Archivmaterial genommen, wo man die beiden Geschwister sieht, als er noch nicht behindert war. Damit hätte man den Film auch beginnen können. Warum habt ihr es ans Ende gesetzt?
Ich wusste erst nicht, dass es dieses Archivmaterial gibt. Ich hatte dann selber tatsächlich, mein Vater hat meinen Bruder und mich immer begleitet mit einer Kamera und ich habe das dann zu dem Zeitpunkt auch alles digitalisieren lassen und das zum ersten Mal wieder gesehen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Familie mal zu fragen, was die da noch alles an Material haben. Auch für uns ist das natürlich spannend, weil wir Leo ja auch erst kennengelernt haben, als die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten war. Und wir haben uns dann dazu entschieden, weil es am Ende ja auch darum geht, um die Erinnerung von Mira, die nun sie in sich trägt als ganz eigenen Schatz, all die Erinnerungen, die sie nur alleine mit Leo erlebt hat. Und dann erzählt sie ihrer Schwester über das Fotoalbum, über diese ganzen Erinnerungen und wie Leo war. Und deswegen haben wir uns entschieden, das ans Ende zu packen, um auch am Anfang wirklich erstmal den Fokus auf Mira zu haben und es da Mira zu begleiten, aus ihrer Perspektive zu erzählen, bis hin zu diesem Moment, wo sie dann auch wirklich im Film offen ausspricht, wie das für sie war. Da gibt es diesen Satz, dass sie sagt, Leo war mein großer Bruder und mein Begleiter, irgendwie so in die Richtung. Ja, und deswegen fanden wir das einen schönen Schluss, dass eben danach dran zu stellen. Und es ist dann doch eine Klammer geworden, weil sie am Anfang im Wald ja einatmet. Sie atmet aus, weil sie diesen Moment des Waldes und dieser Ruhe so genießt. Und in diesem Archivfilm geht es darum, dass sie sich gegenseitig was flüstern und Mira der Mama was ins Ohr geflüstert hat und Leo muss raten, was es war. Und dann hat die Mutter es nicht ganz verstanden, was Mira sagt. Und im letzten Moment atmet sie ein, um was zu sagen. Und das ist nochmal so eine Klammer zum Anfang.
Für mich war das halt auch so, dass wir nie sicher sind, dass was passiert, was unser Leben grundsätzlich verändert. Weil natürlich ist das Ende etwas, was man am stärksten auch in Erinnerung behält. Ja, und das ist ja dieses, man kann sagen, es gibt Familien, die hatten Pech. So, ne? Man kann aber auch sagen, mir kann das auch passieren, und zwar jederzeit. Der Film wäre eine Möglichkeit für eine Langzeitdokumentation. Ich sage das deswegen, weil ich habe mit der blinden Anne damals im zweiten Lebensjahr gedreht. Dann am Ende meines Studiums war sie 8. Da habe ich dann mit ihr weitergedreht. Und dann war sie irgendwann 16, war das erste Mädchen, was integrativ in Weimar zur Schule gehen durfte und so weiter, und habe wieder gedreht. Ist dir der Gedanke gekommen, dass man dieses Projekt weiterführen könnte?
Ja, ich habe drüber nachgedacht und denke da auch immer noch drüber nach. Und wir sind auch noch in einem sehr guten Kontakt mit der Familie. Leo hat eine sehr, sehr seltene Stoffwechselerkrankung, die nur bei Jungs bzw. Männern auftritt, weil das sich an dem X-Chromosom anlagert. Und diese Krankheit verläuft so, dass der Zustand immer schlechter wird. Und Leo wurde diagnostiziert mit dieser Krankheit ALD, als er 8 war. Jetzt ist er schon 15, meine ich, glaube ich. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Drehs war er 13 oder 14, müsste er jetzt 15 oder 16 sein. Und die Lebenserwartungen sind nicht besonders hoch. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt eben viele weitere Projekte mache, die auch in mein Studium integriert sind, wäre das noch eine sehr, sehr intensive und wichtige Aufgabe, da weiter mit dabei zu sein. Was aber dann schon auch bedeuten würde, dass man sehr wahrscheinlich bis zum Tod mit dabei wäre. Und jetzt aktuell sehe ich in den Gesprächen, die wir über diesen Film haben, der ja sehr gut auf Festivals läuft, was super schön ist und dadurch eben auch viele tolle Gespräche zustande kommen, dass da noch ein großes Bedürfnis ist oder eine große Lücke, diese Perspektive weiter zu zeigen. Und ja, ich bin da gerade am Überlegen, wie man das noch weiterführen könnte. Entweder dokumentarisch oder auch als Langfilm fiktional, weil ich da eben auch noch natürlich andere Möglichkeiten hätte und noch autobiografischer auch arbeiten könnte. Ja, aber ich denke, dass das noch nicht zu Ende erzählt ist.
Wie hat die Familie reagiert auf den Film? Ihr habt sie ja sicher eingeladen, bevor finalisiert wurde.
Als erstes haben wir Mira eingeladen, um ihr den Film zu zeigen. Wir haben sie an die Uni eingeladen und haben da ein Kino für sie gemietet. Und ich fand es total spannend, was sie zum Film gesagt hat. Sie dachte, dass viele Szenen ganz anders geworden wären und sie fand den Anfang ganz toll. Also sie hat sich sehr über den Anfang gefreut im Wald und meinte dann wortwörtlich, und jetzt dachte sie, es wird ganz großes Kino. Und dann sind wir aber doch in den Alltag gegangen und dann dachten, also für sie war es total spannend. Und was sie auch cool fand, waren die Szenen in der Schule. Also sie hat sich sehr gefreut, das dann ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zu zeigen. Und ich hatte große Bedenken im Schnitt vor dieser Szene am Tisch, weil ich die Eltern nicht so darstellen wollte, als würden sie nicht richtig zuhören, weil das ist nicht der Fall. Aber es ist, wie ich vorhin meinte, einfach, man tut sein Bestes und es reicht oft nicht. Und dann sind wir zu der Familie nach Hause gefahren und haben den Film gemeinsam geschaut und ich war wahnsinnig erleichtert danach. Also die Eltern haben angefangen zu weinen, haben sich bei uns bedankt und das war einfach sehr, sehr berührend. Wir haben den auch nur einmal geschaut und denen dann den Film auf einer Festplatte gegeben, auch mit dem Material, was man immer nicht laut sagen darf, aber das ist natürlich auch Material, was für die wahnsinnig wertvoll ist, mit ihrem Sohn noch diese Momente zu haben. Und wir haben dann nochmal drüber gesprochen und dann ist der Vater nochmal auf mich zugekommen und hat sich bedankt dafür, dass er nochmal eine neue Perspektive auf seine Tochter bekommen konnte, auch in diesem Moment der Tischszene. Und die haben dann wohl darüber ein Gespräch geführt und darüber gesprochen, wie sie es jetzt in Zukunft anders machen können vielleicht und wie Mira ein bisschen mehr in den Fokus kommen könnte. Und dann war die Premiere in Berlin und da war die Familie auch da, Leo war auch da, was ich auch sehr, sehr schön fand. Und dann waren wir auf der Bühne und sie haben sich auch nochmal so bedankt bei uns. Also ich glaube, insgesamt war die ganze Erfahrung von uns als Team mit der Familie sehr, sehr schön. Und auch bei den Festivals, bei denen wir jetzt waren, war Mira oder war die Familie immer mal wieder mit dabei und konnten eben auch nochmal mit dem Publikum sprechen. Und ja, ich hoffe, dass die jetzt auch bei den nächsten Festivals dazukommen.
Da geht es ja nicht mehr nur um seht ihr mich, sondern seht ihr uns. Ja, das ist ja für die Familie dann auch etwas, wo einfach das, was mehr oder weniger zu Hause passiert, sichtbarer wird, was dann hoffentlich auch wieder eine Wirkung hat auf Dinge, die sie dringend brauchen.
Ja, genau. Also ich hatte in dem Zuge mich mit einigen Familien getroffen und bin auch mit anderen Familien noch in Kontakt. Und ja, all die Gespräche zeigen das eigentlich, dass viel mehr darüber gesprochen werden sollte, dass alle das Bedürfnis haben, mehr in die Öffentlichkeit damit zu gehen und ihre Perspektive zu teilen, dass man mehr Unterstützung bekommt, auch im Schulkontext, das finde ich ganz spannend, dass Mira ihren den Film gezeigt hat und darüber gesprochen hat und dann das erste Mal, dass auch deutlich wurde in der Klasse, was die Familiensituation bei Mira ist. Und auch in den Gesprächen bei Festivals, wenn man mit Schulklassen darüber spricht, ist das, glaube ich, sehr wertvoll.
Was haben denn deine Eltern zu dem Film gesagt?
Ja, also dadurch, dass es so ein autobiografisches Thema war, war es natürlich schon sehr, ist es meinen Eltern sehr nahe gegangen. Meine Mutter war auch bei der Premiere dabei und meinem Vater habe ich das dann ein bisschen später gezeigt, als wir mal zu Hause waren und auf dem Beamer den Film geguckt haben. Und ich fand es ganz interessant, weil ihm sind wirklich die Worte weggeblieben. Also er hat nicht viel dazu gesagt und erst im Nachgang gesagt, dass er nicht so, weil das schon wie so eine Zeitreise auch ist. Also ich glaube, jede Familie ist anders und doch hat jede Familie, wo ein Kind erkrankt, sehr ähnliche Erfahrungen und Erinnerungen. Und das kam dann natürlich schon alles wieder hoch. Aber für mich war es sehr schön, zu erkennen, dass man sich dann doch mit allen Familien, die das erleben, verbinden kann und damit nicht allein ist. Ja.
Was sind die nächsten Projekte für dich?
Jetzt aktuell bin ich gerade in den Endzügen von zwei Projekten. Ich habe noch einen freien Dokumentarfilm gemacht. Da geht es um Liebe im Rentenalter, um eine Protagonistin, die sich während der DDR in einen Costa Ricaner verliebt hat und die durften nicht zusammen sein, weil er dann ausgewiesen wurde. Das ist gerade so das dokumentarische Projekt. Und dann bin ich gerade fertig mit der F2. Das ist der Zweitjahresfilm, fiktional. Und der wird am 8. November, hat der Premiere in Berlin. Und aktuell sitze ich an meinem Abschlussfilm. Also die große Frage, womit will ich abschließen? Und das wird dann nächsten Sommer gedreht.
Was würdest du sagen, nimmst du mit von dieser F1 an Erfahrung, an Dingen, die du anders machen würdest oder wieder machen würdest?
Ich nehme ganz viel mit bezüglich dokumentarischem Arbeiten mit Familien, auch mit der Verantwortung, die man trägt. Wie geht man daran, so tief in eine Familie reinzugehen, die dann auch das Vertrauen aufbauen zu einem? Wie arbeitet man mit Kindern? Auch was Nähe und Distanz betrifft, weil wie ich natürlich dadurch, dass ich so oft da war, eine Nähe aufgebaut habe zu den Kindern, was ich sehr schön finde, auch mit denen heute noch in Kontakt zu bleiben. Das kann man natürlich nicht mit allen ProtagonistInnen machen. Und auch die Arbeit im Team, also wie spricht man selber darüber, welche Erfahrungen hat jedes Teammitglied gemacht, wie öffnet man sich, und auch was die Auswertung angeht, also wie, wo reichen wir diesen Film ein, was ist das Ziel des Films, welche Gespräche führt man, ja, und was ich wahnsinnig schön fand, eben diesen Film auch Kindern und Jugendlichen zu zeigen, die in Miras Alter sind und da die Reaktion zu bekommen. Und ich finde dokumentarisches Arbeiten ganz, ganz toll. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich in solche Leben, die so ehrlich sind, wenn man da die Möglichkeit hat, Teil von zu werden und das zu beobachten.
Und die Arbeit mit Kindern, kannst du dir das für die Zukunft wieder vorstellen?
Ich habe direkt bei meiner F2 wieder mit einem Kind gedreht. Das war natürlich was ganz anderes, wenn man fiktional arbeitet, aber mit Kindern dann doch gar nicht so anders, weil du Kinder nicht zwingen kannst, was man natürlich auch nicht möchte, etwas Bestimmtes zu sagen, genau in der Linie zu sein, wie du dir das vorstellst. Das heißt, das ist immer eine bunte Tüte, die man bekommt, wenn man mit Kindern arbeitet. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ich finde die Perspektive von Kindern sehr spannend. Ich denke, dass das im universitären Rahmen manchmal nicht ganz leicht ist, weil man an diese Tage gebunden ist und nicht mal sagen kann, okay, ich habe mal einen Tag, wo man einfach nur 2 Stunden Spiel spielt und sich dem annähert und diesen Tag dann wegschmeißt. Also es ist sehr schwer, man muss irgendwie liefern und das ist mit Kindern dann doch manchmal nicht ganz so leicht und auch ein bisschen anstrengend für die Kinder, für ein selbst, fürs Team. Das heißt, mit Kindern arbeiten sehr gerne, aber dann auch gerne in einem Kontext, wo man hoffentlich ein bisschen mehr Zeit und Ruhe hat. Und ich glaube, das regt dann die Kreativität auch noch mal mehr an.
Davon kann ich ein Lied singen. Das wird später nicht einfacher, weil die Drehtage auch nicht mehr werden. Und wir ja nur 3 Stunden mit ihnen arbeiten dürfen. Ich weiß nicht, ob man dokumentarisch auch nur 3 Stunden mit Kindern drehen darf. Also beim Spielfilm ist es auf jeden Fall so.
Ja, das ist mit Kindern auch so, je nach Alter. Und auch, ob du mit denen interagierst, also ob du die irgendwo einpflanzt in eine Umgebung und sagst, so da bewegst du dich jetzt. Oder wenn du nur beobachtend bist, wie wenn wir in der Schule sind und die sowieso in der Schule wären, dann hast du ein bisschen mehr Zeit, soweit ich weiß. Aber es ist sehr limitiert.
Wie geht es weiter mit eurer F1? Wo wird der Film eingesetzt werden?
Jetzt sind wir ja erstmal beim Docs-Festival in Duisburg. Gleichzeitig sind wir noch in Berlin beim Interfilm-Cookie-Festival und dann mal schauen, was noch für Festivals kommen. Ich würde gerne noch ein Screening organisieren bei dem Verein, wo ich Mitglied bin. Zuckerbaum heißt der Verein. Und da den Eltern und den Geschwisterkindern den Film zeigen, die natürlich auch alle Mira kennen. Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz besonderer Austausch. Und genau, dann eben mal schauen, ob wir auf diesen Wegen auch noch andere Orte finden, wo man ins Gespräch kommen kann.
Für mich wäre das auch was für die Schulkinowochen. Da ist ja immer die Schwierigkeit, kürzere Dokumentarfilme unterzubringen. Also Docs macht es ja so, dass die 2 oder 3 Filme zeigen, immer mit einem Gespräch. Und das funktioniert wunderbar. Na, da würde ich an eurer Stelle auch nochmal nachfragen bei Vision Kino, ob das nicht möglich ist, ihn mit ins Programm zu nehmen. Dann in Kopplung mit einem zweiten Dokumentarfilm vielleicht. Also mich würde das sehr freuen.
Ja, danke für den Tipp.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß erstmal in Duisburg bei diesem wunderbaren Festival. Mein Glückwunsch nochmal, dass ihr dort nominiert seid und laufen dürft. Ich wünsche dir ganz viel gute Teamerlebnisse und gute Protagonistin bei den nächsten Projekten und eine gute Premiere von deiner letzten Filmübung, die ja jetzt fertig ist.
Ja, ganz lieben Dank. Danke für das Gespräch.
Filmwoche. Dokumentar, Filme.
Kino.
Dokumentar, Filme.
Docs,